Das, was jetzt politisch diskutiert wird, finde ich abscheulich. Und es wird am Ende zu schweren Marktverzerrungen führen. Aber trotzdem, wenn man natürlich sich auskennt, wird man trotzdem vielleicht noch bessere Geschäfte machen.
Interact Insights, der Business Podcast zu Immobilien, Architektur und Technologie. Aus der Branche für die Branche.
Bei uns hat alles seine Ordnung. Daher vorab der Hinweis. Gira, das sind die mit den Schaltern. Wenn es um Smart Home, Smart Building oder einfach um Schalter und Steckdosen geht, kommt ihr an Gira nicht vorbei. Egal ob im großen Bürogebäude, kleinen Eigenheim oder Tiny House. Gira sorgt für effiziente und stylische Elektroinstallationen made in Germany. Wenn bei euch zu Hause auch die Lichter angehen sollen, schaut doch vorbei unter gira.de. Gira. Smart Home, Smart Building, Smart Life.
Ja, ein herzliches Grüß Gott zur neuen Folge des Rotonda Immobilien Podcast Interact Insights. Wir stellen einmal pro Woche besonders spannende Persönlichkeiten aus der Immobilienbranche vor. Mein Name ist Alexander Heinze, ich bin freier Journalist und Moderator und heute habe ich einen besonders spannenden Gast. Er nennt sich selbst Investment Punk, ist 1975 in Wien geboren, fällt ab und an durch sein unkonventionelles Äußeres auf, hat an der Harvard University angewandte Mathematik und Wirtschaft studiert, war dann Investmentbanker bei JP Morgan in New York und bei McKinsey in Frankfurt und ist heute unter anderem Buchautor, Vortragsredner, Gründer und CEO der Investment Punk Academy und Immobilieninvestor. Nach eigenen Angaben mit mehr als 30 Millionen Euro Immobilienassets allein in Deutschland. Willkommen Investment Punk Gerald Hörhahn.
Hallo, darf ich vielleicht noch zwei Dinge ergänzen? Ich bin noch immer als Investmentbanker tätig, vor allem auch in der Immobilienbranche. Das heißt, ich beschaffe im Jahr etwa 100 bis 150 Millionen Euro an Kapital für Immobilieninvestoren. Und das Immobilienvermögen ist mittlerweile schon etwas größer geworden, muss ich auch.
Okay, ja, das wäre meine erste Frage gewesen, ob ich bei der ganzen Vorstellung irgendwas vergessen habe. Weil
ja,
es
also
ist ja,
Investmentbanker bin ich noch immer. Das hat sich nicht geändert. Es ist viel Real Estate. Und natürlich auch das Immobilienvermögen ist sowohl natürlich durch die Wertsteigerungen, aber auch natürlich durch die Zukäufe gewachsen.
Das heißt, wenn du sagst, du besorgst Geld für institutionelle Investoren dann hauptsächlich oder ausschließlich?
Ja, naja, es geht ja darum, wenn jemand einen Entwickler zum Beispiel Geld braucht. Ja, wenn jetzt ein Immobilienentwickler Eigenkapitalersatz braucht, auf solche Dinge bin ich oft spezialisiert. Oder wenn eine Transaktion komplex ist wie Share Deals, dann komme ich zur Stelle und strukturiere solche Dinge.
Ah, okay. Hauptsächlich dann für österreichische Kunden, für deutsche Kunden oder weltweit?
Prima Österreich, Deutschland, aber auch in anderen Ländern.
Ah, okay. Wir machen zu Beginn der meisten Interviews immer so eine kurze Schnellfragerunde, um unseren Gast ein bisschen kennenzulernen. Ich stelle dir einfach ein paar Fragen und du antwortest spontan und kurz. Ist okay?
Passt.
Wenn man wieder darf, gehst du erst eher ins Museum oder ins Stadion?
Wie dann auch der erste Weg führt, Sterne-Restaurant.
In Sterne, ja, okay. Wo da? Was ist da dein bevorzugtes?
Kommt auch gerade an, in welcher Stadt ich dann bin. Das Palais Coburg, Filippo, solche Plätze.
Das heißt, das ist das auch, was du im Moment am meisten vermisst? Essen gehen?
Ja. Also das Essen aus dem Pappkarton ist nicht wirklich so lustig. Fairerweise hatte ich ein Picknick, jetzt British Style, bin auch mit meinem britischen Auto gefahren. Mein Sohn und die Mutter von meinem Sohn waren dabei und wir haben halt auf der Wiese dann das Essen gegessen. Wetter war sehr gut, konnte man machen, aber das ist sicherlich etwas für jemanden, der 300 ist, das natürlich schon etwas unbekömmlich.
Das heißt also selber kochen ist weniger aber dein Fall?
Nein, kann ich nicht einmal.
Wenn du sagst, viel essen gehen, ansehen, tut mir das nicht gerade. Machst du viel Sport dann als Ausgleich?
Wenn du teuer essen gehst, und heißt das nicht, dass die Portionen groß sind. Heißt, du musst ja nicht viel essen. Ich war mit einem meiner Freunde, der wirklich gerne auch mal so viel isst und auch gerne viel trinkt. Das sieht man ihm auch an. Ja, also in manche Sportwegen passt du nicht mehr hinein. Und nachdem, glaube ich, der dritte Gang serviert wurde, hat er gesagt, wo bleibt das Essen? Wie gesagt, nee, jetzt ist vorbei.
Bist du denn eher der Asket, was Essen angeht? Oder also eher wirklich die kleinen Portionen?
Ja, also ich bin sicherlich, ich vertrage auch nicht viel. Also wie gesagt, es muss nur höchst qualitativ sein und gut sein. Das ist eines der Dinge, die ich gerne mache. Ich habe so einige Hobbys und dazu zählt auch sehr, sehr gut. Das muss ja nicht viel sein.
Aha. Und morgens dann zum Frühstück dann eher Müsli oder eher Semmeln?
Weder noch. Zum Frühstück esse ich meistens eine Banane und im Büro dann kriege ich auch noch Beeren und so weiter serviert. Das ist das, was ich esse.
Okay. Das heißt dann aber eher vegetarisch oder eher Fleischesser?
Also ich bin sicherlich kein Vegetarier, aber leichtes Fleisch, wenig Fleisch wie Fisch, Hummer, solche Dinge eher.
Dann früh aufstehen oder lange schlafen?
Ich bin kein Morgenmensch, aber ich arbeite auch lange. Also vor Mitternacht höre ich selten auf zum Arbeiten.
Okay, das heißt also eher eine Nachteule dann.
Ja.
Dann im Urlaub, dann eher Berge oder Richtung Strand, wo zieht sich da hin?
Das hängt von der Saison ab und von der Location. Ich bin sehr flexibel. Ich meine, ich gehe gern Skilaufen in Österreich oder in der Schweiz oder mal in Colorado, aber ich bin auch gern mal am Meer. Ich war jetzt erst vor kurzem in Palma. Nächste Geschäftsreise geht dann nach Venedig. Silvester hatte ich Termin in Dubai. Also ich bin auch manchmal am Meer.
Wenn du so viel unterwegs bist, wo ist dann eigentlich, wo würdest du sagen, ist dein Lebensmittelpunkt?
Ja, auch mein Büro. Dort geht mein Sohn zur Schule. Da bin ich auch in mehreren Aufsichtsräten und Beiräten. Da ist die Firmenzentrale, also in Wien.
Wien. Und was ist sonst neben Wien noch deine Lieblingsstadt, wo du dich gerne aufhältst?
Das hängt von der Saison ab. Ich bin gerne in Deutschland. Ich bin so Deutschland-Fan. Ich meine, in Deutschland, gerade Frankfurt, habe ich ja großen Immobilienbesitz. Im Speckgürtel von Berlin habe ich jetzt schon was. Und viele Vorträge, Events und so weiter. Also ich bin ein großer Freund von Deutschland. Ja, also ich kann durchaus Frankfurt das abgewinnen. Hamburg ist natürlich auch eine schöne Stadt. Berlin hat seinen Charme, muss man dazu sagen. Es gibt also, viele sagen ja, Deutschland ist nur so langweilig, widerspreche ich. Die Schweiz hat ihre Seiten. Und das hängt natürlich dann ab von der Season. Also zum Beispiel natürlich Saint-Tropez, Côte d'Azur ist vor allem im Frühjahr und im Herbst sehr schön. Im Sommer ist es überlaufen. Ja. Mallorca, Ibiza. Im Sommer kann man auch in Österreich ganz gut Urlaub machen, zum Beispiel in Kärnten. Ja, im Winter zieht es mich immer in warme Gefilde. Also einmal nach Dubai, einmal war ich in Australien. Miami ist da auch ein ganz schöner Platz im Winter. Ja, also je nachdem, wo es halt gerade interessant ist. Bin immer dort, wo ich gerade Lust habe, wo das Wetter schön ist, wo gerade die Action los ist. Jetzt natürlich in Corona-Zeiten auch, wo es einigermaßen geht.
Ja, klar. Das heißt, wie viele Tage im Jahr bist du unterwegs normalerweise?
Also vor Corona-Zeiten, wenn du auch die Binnenreisen in Österreich gezählt hast, zum Beispiel nach Graz, nach Salzburg, nach Innsbruck, wo ich sehr oft unterwegs war, sagt über 200 Tage im Jahr. Und jetzt hat sich das sicherlich reduziert auf etwa 80 Tage im Jahr.
Und nochmal auch eine private Frage, bist du dann eher Romantiker oder eher nüchterner Pragmatiker? Du hast Mathematik studiert.
Glaube, die Frage kannst du dir selbst beantworten. Ich bin schon Romantiker, ich bin sicherlich kein Romantiker. Null.
Also
Also hundertprozentig.
eher Kopfmensch als Herzmensch dann.
Nicht eher. Das
Okay.
Einzige, was ich sicherlich, ich liebe meinen Sohn, und da frage ich mich auch, mit dem ich immer was mache und so weiter. Also, das, ja, meinen Sohn ist jetzt 5 Jahre alt, aber sonst, also, ich bin Single und das wird auch so bleiben.
Okay. Und du bist großer Autofan, habe ich gelesen. Fährst selber, hatte gelesen, einen Tesla und einen Aston Martin, ist das noch so?
Ja, ich habe mehrere Autos, ich habe insgesamt 4 Autos, was man als unwirtschaftlich bezeichnen könnte, vor allem wenn man zentral lebt, dann ich mehr per Flugzeug und per Zug reist. Jetzt in Corona-Zeiten halt mehr per Flugzeug, aber ich habe einen Aston Martin mit 9 Volant, einen TVR Chimera, das ist ein Alt mit 280 PS und fast keinem Gewicht, einen Tesla mit 700 PS und dann noch einen GT63 AMG Mercedes.
Also auch jemand, der dann auch auf der Autobahn eher mal Gas gibt, lieber.
Wenn das, also ich bin sicherlich jemand, der sehr schnell fährt, wenn es geht, aber jetzt, wenn die Sicht schlecht ist, wenn Nässe ist oder Schnee, natürlich nicht. Also ich vielleicht ein Beispiel zu meiner Fahrweise. Ich habe einmal mit einem M3 BMW, war ich mit dem Aston Martin, der ist mit einem M3 gefahren. Sicherlich auf der Autobahn so 250 gefahren, war Sonnenschein gerade Stück und nachher ist eine kurvenreiche Strecke gekommen und hat es geregnet, dass wir dann beide mit 90 km/h gefahren und dann uns die kleinen LKWs überholt. Aber kurvenreiche Strecke mit viel beässigen Hinterrad an Autos ist, da muss man vorsichtig sein, wenn Aquaplaning ist. Das ist vielleicht auch ein Beispiel bezüglich Risikomanagement. Die meisten Leute fahren immer das, was erlaubt ist. Die Regeln sind mir relativ wurscht, aber ich schätze das Risiko ein. Wenn es hoch ist, dann muss man vorsichtig sein. Wenn das Risiko niedrig ist, dann muss man auch ordentlich Gas geben.
Ja. Aber ich habe auch gelesen, dass du eigentlich noch viel, viel mehr Autos besitzt, nämlich ganz, ganz viele im Kleinformat.
Ja, ich habe noch
Und
eine
sam
Modellautosammlung von etwa 5000 Stück. Ja.
5000 Automodelle. In was für Maßstab?
1 zu 87, 1 zu 43, 1 zu 24.
Und was fasziniert dich daran?
Ich war immer ein Autofan seit der Kindheit. Ja? Autos, Flugzeuge, Züge haben immer gefallen. Und mein Sohn steht dem um nichts nach.
Aha. Das heißt, du hast also daheim in Wien so ein kleines Automuseum dann?
Könnte man vielleicht sagen.
Kommen wir mal zurück zu deiner Profession. Also du nennst dich selber Investment Punk. Wie kamst du auf die Bezeichnung oder kam da jemand drauf, der
ja, bei einem Musikfestival in Norddeutschland, das war das Forsitec Festival, da war ich mit einigen Freunden dort. Und dann haben auch eine Wette gewonnen, dass du bei einer gewissen Geschwindigkeit ein Fiat Panda mehr verbraucht als mein Aston Martin. Das haben die anderen gesagt, das gibt's nicht. Und dann haben wir einen Fiat Panda als Mietwagen gehabt und der hat 16 Liter verbraucht bei 150 km/h. Da ist der Aston Martin sparsamer. Und dann waren wir in der Innenstadt in Rostock an dem richtigen Banker-Outfit. Und dann habe ich am Computer gearbeitet, bei einem telefoniert, weil ich mit einer Bank verhandelt habe. Und dann haben die anderen Leute mich gefragt, was ich mache, weil das war ungewöhnlich. Und dann haben einer meiner Freunde gesagt, wenn sie das Richtige raten, zahlen wir 5 Drinks. Und wenn sie das Falsche raten, müssen sie einen zahlen. Und dann haben 31 Leute geraten. Wir haben Drinks gewonnen, und dann haben wir es irgendwann nicht, hätten wir es nicht mehr trinken können. Und dann haben wir an einer meiner Freunde gesagt, der Gerald ist kein Investment Banker, sondern Investment Punker.
Okay. Das heißt Punker auch von der Einstellung her?
Also Rebell war ich immer, wenn mir jemand sagt, ich muss etwas machen und das sind Regeln, da habe ich mich immer widersetzt, schon in der Schule. Selbst wenn ich kein Geld gehabt habe. Wenn mich jemand zu was zwingen wollte, habe ich alles getan, dass das nicht funktioniert. Und ich habe Zeit investiert, ich habe Geld investiert, um dann an Partei zu beweisen, no fucking way. Niemals. Es war auch zum Beispiel, dass ich mal aufräumen sollte oder kochen sollte oder irgendwas. Wenn mich jemand nicht überzeugt, sondern zwingt, ich bin nicht aus dem Geschäft jemand, also Usancen und irgendwelche althergebrachten Muster sind mir relativ egal. Ich mache immer die Dinge auch ein wenig anders. Ich bin jetzt auch ziemlich gut gefahren. Gerade in der digitalen Welt ist das sehr wichtig und wird zukünftig noch wichtiger werden. Ja, und ich war immer ein sehr, sehr freiheitsliebender Mensch und auch da kann ich sagen, mein Sohn tut es mir genau ebenbürtig.
Ich wollte gerade sagen, in frühen Jahren nennt man das ja dann Erziehung oder Protest gegen die Erziehung. In späteren Jahren ist es dann, nennt man das dann Punk. Das heißt auch dieses exaltierte Auftreten und bewusst auffallende Aufmachung, gehört das für dich dann auch mit dazu? Also ich hatte diese Bezeichnung, diese Definition.
Ich habe auch immer gerne Musik gehabt, ich meine, und der Style hat mir auch gefallen und was ich habe halt immer gemacht, worauf ich Lust gehabt habe. Mhm. Ja, nicht das, was mir andere Leute gesagt haben, das gehört sich, das war mir wurscht.
Ja, also für alle, wir machen ja einen Podcast, für alle, die jetzt kein Bild vor Augen haben. Also Gerald Hörn tritt oft mit einer, ja, ich würde mal sagen, angedeuteten Irokesenfrisur auf den meisten Bildern mit nietenbesetzter Lederjacke, manchmal mit mehr oder weniger provokanten T-Shirts, aber auch mal im Anzug, oder?
Anzug selten. Sakko habe ich manchmal an, aber Anzug habe ich, glaube ich, vielleicht habe ich es irgendwann getragen, wo das notwendig war, aber ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern, dass in den letzten 5 oder 7 Jahren am Anzug.
Okay. Das heißt...
Andere Leute müssen einen Anzug tragen. Ich gehöre zu denen, die sich anziehen können, was sie wollen.
Das heißt, wie viel ist da mittlerweile Image und wie viel ist wirklich authentisch?
Nochmal, ich ziehe das an, worauf ich Lust habe. Das ist der Unterschied. Deswegen ist es authentisch. Ich mache auch, worauf ich Lust habe. Mhm. Und viele Leute können das nicht.
Ja.
Du gehört mir, die Regel mache ich.
Das heißt, auch wenn es in eine Kaufverhandlung mit der Immobilie geht, verkleidest du dich nicht und sagst, okay, ich muss jetzt einen Anzug anziehen, weil das einfach Konvention ist. Sondern entweder der andere nimmt dich in Lederjacke und T-Shirt oder halt nicht.
Ja, aber mittlerweile ist das sogar sehr vorteilhaft, weil der eine ist, was du nicht unterschätzen darfst, selbst bei Banken. Ich meine, ich habe eine große Social-Media-Reichweite, die für Banken und auch für andere Leute aus der Immobilienbranche interessant ist, weil das sind ja wirtschaftsinteressierte Leute. Ja? Ja. Ich referiere über Steuern, Immobilienkauf, Beteiligungen und so weiter. Ja? Das sind ja Themen, die Leute interessieren, die wirtschaftlich aktiv sind. Und dadurch, dass ich eben auch jetzt nicht das, was macht, der Mainstream macht, jeder an mich erinnern. Und ich habe es immer gehalten, ich habe es immer authentisch gemacht, deswegen hat es auch funktioniert. Aber es ist halt, ich lebe halt, wie ich bin, ich spiele nichts vor. Andere spielen vor, dass sie jetzt der coole Checker sind und der reiche Businessman und das, und obwohl sie gar nichts haben, passiert ja oft genug und trosten vor irgendwelchen Autos und Booten, die ihnen nie gehören werden, dazu zu arm sind. Mir ist halt so, ich poste halt, wenn ich gerade Lust habe und sitze halt in den Autos, die halt drinnen sitzen. Ja, manchmal sitze ich halt in einem Zug und manchmal in einem Flieger, manchmal in der U-Bahn und manchmal im 500 oder 700 PS Auto.
Das heißt, als Investmentbanker eben bei McKinsey oder bei den großen Investmentbanken. War das mit ein Grund, warum du da auch ausgestiegen bist? Weil das ist ja Konvention da
eigentlich. Ja, aber der Hauptgrund waren zwei Sachen. Nummer eins waren die Steuern. Der Punkt ist, wenn man als Angestellter arbeitet, zahlst du über 50% Steuern und du wirst nicht reich. Das haben wir relativ klar. Also als Unternehmer, das schneller geht, wenn man nur die Hälfte zahlt. Und das habe ich in frühen Jahren verstanden. Ich lehre es ja auch. Gestern hatte ich ein großes Webinar zum Thema Steuern, was auch sehr viele Leute interessiert. Also sehr viele Leute, die das hochgradig von Interesse ist und dann natürlich anwenden. Und das Thema Steuern war das Erste. Und das Zweite war natürlich auch, dass es zu viele Regeln gibt und es lang dauert, bis man wohin kommt. War wichtig, Freiheit und wirtschaftlicher Erfolg. Und diese zwei Dinge in einem Angestelltenjob nur sehr eingeschränkt. Mhm. Und jetzt beispielsweise, schau dir mal die Covid-Krise an. Ja? Ich meine, das ist ja ein ganz klares Beispiel von Freiheit. Wenn du jetzt Unternehmer bist wirst und du hinfliegst, dann wirst du eine Geschäftsreise finden, die halt dort notwendig ist, wo du hinfliegen willst. Andere Leute sind, die geschäftlich unterwegs sind. Ja? Dann kann man machen, wirklich Geschäfte. Ja? Dann kannst du reisen. Wenn du jetzt Angestellter bist, kannst du nicht reisen.
Ja.
Außer du hast einen flexiblen Arbeitgeber.
Ja, klar, ja.
Also um ein Beispiel zu geben, ja, und wenn es dann vielleicht noch irgendwelche Regeln verletzt, dann kriegst du noch einen Compliance-Anruf und dann wirst gekündigt oder kriegst den Lohn nicht fortgezahlt. Also lauter Unfug. Ja? Mhm. Und es ist schon klar, als Unternehmer hast du mehr Freiheit, das heißt weniger Steuern. Das sind insbesondere die Vorteile.
Wenn du das Thema Regeln auch ansprichst, welche Regeln, auch mal auf Immobilien zu kommen, welche Regeln stören dich denn auch am Immobilienmarkt, wo du sagst, das sind Regeln, die mir eigentlich gar nicht passen?
Also ich meine, bis jetzt war in Deutschland das halbwegs in Ordnung. Also mich hat es bis jetzt nicht wirklich gestört. Ich meine, die Bürokratie bei Baugenehmigungen ist teilweise lang, aber das führt natürlich auch dazu, dass es einen Mangel an Angebot gibt, was insgesamt für Immobilieninvestoren gut ist. Das, was jetzt politisch diskutiert wird, finde ich abscheulich und es wird am Ende zu schweren Marktverzerrungen führen, aber trotzdem, wenn man natürlich sich auskennt, wird man trotzdem vielleicht noch bessere Geschäfte machen. Es ist nicht alles schwarz. Und die Ergebnisse bei Märkten mit starken Mietenbeschränkungen sind oft so nicht unbedingt, dass die Immobilien dort billiger geworden sind, sondern eher noch teurer. Nur dass halt das Ganze wahnsinnig verzerrt ist und wahnsinnig bürokratisiert wird. Und zwar sinnbefreit. Ja? Ich meine, dass ich das, was die linken Parteien planen, vom Grundweg ablehne, ist klar. Ich meine, es gibt in diesem Wahlprogramm mit Ausnahme vielleicht des Umwelt- und Klimaschutzes nichts, mit dem ich identifizieren kann, also keinen einzigen Punkt. Bei jedem Punkt ich sage nein, nein, nein. Mhm. Ja? Also ich lege mir glücklicherweise Österreich, sodass mich das meiste nicht betrifft. Aber ich halte das für höchst gefährlich und bedenklich, was gemacht wird.
Aber jetzt kommst du ja aus einer Stadt in Wien, wo genau dieses Modell ja immer als großes Vorbild gefeiert wird.
Wien hat einen freien Mietpreis, Zins für alle Neubauten und quasi die nach 1945 gebaut sind. Da kannst du verlangen, was du willst. Hm. Ja? Und das Zweite ist, du kannst Altbauten befristet vermieten. In Deutschland geht ja das nicht. Und damit wirst du im Winter nicht mehr los. Das ist ja viel Ärger.
Ja.
Also macht einen erheblichen Unterschied. In Wien ist natürlich das Thema auch, dass zu viel gebaut wird, fairerweise, oder in anderen österreichischen Städten. Und deswegen sind natürlich die Mieten nicht so hoch wie in Deutschland. Könnte man in Deutschland auch sagen, es wird zu wenig gebaut. Und wenn die Politik mehr Baugenehmigungen vergeben würde, würde mehr gebaut werden. Also der Grund, wieso in Österreich die Mieten so niedrig sind, liegt jetzt nicht nur daran, dass natürlich auch Österreich nicht so reich ist wie Deutschland. Und der Rest von Österreich ist nicht so reich. Es geht ja auch in Deutschland, sind die Mieten nicht überall hoch, fairerweise. Vergleichen wir mal bitte, selbst wenn man Hamburg nimmt, im Vergleich zu Mailand, im Vergleich zu Kopenhagen, im Vergleich zu Amsterdam, im Vergleich zu Brüssel, zu Moskau, im Vergleich zu St. Petersburg, im Vergleich zu Paris, ja, oder selbst Barcelona, und das sind teilweise deutlich ärmere Städte, oder auch Rom, ja, da sind die Mieten in Deutschland auch billig. Mhm. Und die Berliner Mieten sind billiger als in Budapest oder in Bukarest, obwohl das deutlich ärmere Länder sind, also man muss schon auch die Kirchen im Dorf lassen.
Ja. Das heißt, wo siehst du für Investments, auch für dich jetzt, die oder auch für Kunden, die du berätst, dann die größten Chancen im Moment in Deutschland?
Also einerseits, ich habe letztes Jahr selbst begonnen, auch in den Speckgürtel von Berlin zu investieren, weil durch Corona werden die Speckgürtel von Metropolen auch langfristig, glaube ich, gewinnen, vor allem bei etwas größeren Wohnungen mit Balkon und Garten und so weiter und guter Lage. Für die Leute, die im Homeoffice auch permanent arbeiten können, da wird es eine Anzahl von Leuten geben, aber trotzdem auch gut in die Stadt angebunden sind, öffentlich. Das habe ich auch eben tatsächlich gemacht. Da habe ich jetzt doch letztes Jahr ein Häuser gekauft und jetzt ein Bauprojekt im Speckgürtel von Berlin. Also, was ich gesagt habe, dann wirtschaftlich umgesetzt. Und natürlich, im Nordrhein-Westfalen gibt es noch diverseste Möglichkeiten, auch im Speckgürtel von Berlin. Auch in anderen Speckgürteln von den großen Metropolen kann sich das durchaus noch rechnen. Und da jetzt muss man schauen, was die neue, wer die neue Regierung ist, welche Mehrheiten es gibt und was die für Dummheiten machen.
Das heißt, ich habe mal eine Aussage auch von dir gelesen, apropos Berlin. Du sagtest 2013 mal im Interview, in Berlin leben die faulsten Menschen, in München die fleißigsten. Ist das für dich auch ein Anhaltspunkt dann zum Investieren? Oder eher zu sagen...
Ja, schon, weil natürlich wirtschaftlicher Wohlstand ist ein Zeichen, dass dort viel Geld ist, dass die Leute hohe Mieten zahlen können und auch, dass die Leute darüber Immobilienpreise zahlen können. Wo nur Armut und Faulheit ist, wird am Ende irgendwie logisch, wenn das nur das Sozialamt alles bezahlt, werden sich die Immobilienpreise weniger gut entwickeln, als wenn dort wirklich wirtschaftliche Stärke ist. Das sieht man in fast allen Ländern. In Italien habe ich deswegen auch in Mailand gekauft und nicht in Palermo. Und in Österreich ist es auch am attraktivsten in Vorarlberg und in Tirol, wo die wirtschaftliche Stärke am größten ist und vielleicht noch in Oberösterreich. Das muss man als erstes dazu sagen. Berlin ist ein Sonderfall, weil Berlin und auch der Speckgürtel hat natürlich schon eine starke wirtschaftliche Aktivität, auch im digitalen Bereich, aber Berlin ist natürlich auch, gibt es natürlich 30% der Bevölkerung, die nichts tun und die vom Staat leben. In Baden-Württemberg und Bayern nicht.
Ja. Aber das ist ja für viele im Moment auch ein Grund, genau da reinzugehen. Also gerade diese Sozialwohnungen oder geförderter Wohnraum, wie es heißt, ist ja gerade dabei, auch fast eine eigene Assetklasse zu werden.
Das kann durchaus sein. Also speziell je nachdem, wie die Wahlprogramme sind, muss man sich das anschauen. Das kann auch sein, dass gemeinnützige Wohnbauträge eine Geschäftsmöglichkeit sind oder gemeinnützige Genossenschaften oder wie auch immer das anschaut. Was gibt es für Förderungen und was passiert da? Das weiß man ja jetzt noch nicht.
Konzentrierst du dich bei den Investments dann rein auf den Wohnungsmarkt oder hast du da auch andere Assetklassen im Blick?
Ich habe bis jetzt eigentlich nur Wohnimmobilien. Ich habe nicht in einem Haus, habe ich ein Restaurant drin, in einem anderen Haus Arztpraxen, aber ja. Man muss bis jetzt dazu sagen, dass das vielleicht gar nicht so schlecht war, weil Gewerbeimmobilien werden teilweise auch langfristig Probleme kriegen. Der Retailhandel ist tot, der Tourismus wird sich zwar erholen, Büros werden auch langfristig weniger gefragt sein, nicht, dass sie aussterben, aber wenn mehr Homeoffice ist, braucht man weniger Büroflächen, zweifelsohne. Das wird sich sicherlich durchsetzen. Aus verschiedenen, es hat sich gezeigt, das funktioniert. Ja, nicht überall, aber doch. Ja, da kann man die Büros auch um 20% weniger haben. Das wird auch eher einen Druck auf den Markt geben. Das Einzige, was noch gut geht, sind die Logistikimmobilien. Das geht.
Also für dich auch ein Argument, damit reinzugehen, oder behältst du den Fokus Wohnimmobilien dabei?
Ja, ich meine, auch Hotels interessieren mich nicht, aber das muss ich halt auch im Einzelfall anschauen. Hotels, derzeit gibt es noch wenig günstige.
Und ich sag mal, ich gehe nochmal auf das Klischee Punk zurück. Punker werden ja in der Regel so eher als links verortet. Würdest du dich dann eher als das Gegenteil auch sehen? Also eher der
deswegen heiße ich auch Investmentpunk und nicht danach Punk. Ich bin kein Böse.
Also eher, bist du dann eher der Immobilienhai, der Spekulant oder doch auch der Vermieter, der mal vielleicht auch mal auf eine Mieterhöhung verzichtet, wenn es notwendig ist?
Also wenn jetzt Mieter Probleme haben und mit uns sprechen, haben wir kein Problem damit. Ja, also nur als Beispiel, also unseren Restaurantmieter haben wir auch, ja klar. Ja, also wenn es verständlich ist, sind wir genauso Gesprächspartner, wenn jemand sagt, ich habe jetzt gerade mein zweites Kind gekriegt und kann ich vielleicht jetzt 2 Monate Aufschub haben. Aber wenn Mieter deppert werden und so weiter, dann können wir noch dümmer werden. Umgekehrt. Ich bin ein langfristiger Investor, auch Bestandshalter und ich war aber auch nie so Dinge gemacht, wie jetzt irgendwie so Mietungen mit Moskau in Kassel und sowas, aber sowas machen wir nicht. Ja. Aber wir wollen eine ordentliche Miete kassieren, zweifelsohne.
Ja klar.
Bin ich die Caritas und ich habe das auch nicht vor.
Das heißt ja, wenn du sagst, du bist langfristiger Investor, das heißt, du kaufst die Immobilien dann für dich, für deine Firma und behältst sie dann auch langfristig im
Portfolio. Ja, im Vermögensaufbau. Und ich meine, wenn das abbezahlt ist, kann man ja davon ganz gut leben oder wenn die Schulden nicht mehr hoch sind.
Ja.
Das ist ja dann ganz angenehm, wenn man ja mal über 1 Million mal hat und dann kann man seine Kosten ja ein bisschen decken davon.
Ja. Wenn du sagst, das ist jetzt mit Wertsteigerungen und Zukäufen, sind es mittlerweile deutlich mehr als 30 Millionen. Was hast du dir ein Ziel gesetzt, wo du sagst, da so viel will ich in den nächsten 5 Jahren aufbauen?
Nein, das macht keinen Sinn, weil das hängt von den Marktgegebenheiten ab. Also das wäre dumm zu machen. Wenn ich jetzt in irgendeinem Zittau 500 Wohnungen habe, ja, kann man zwar sagen, ich habe 500 Wohnungen, aber die sind vielleicht halt nicht allzu viel Geld wert und vielleicht Sanierungsobjekte. Also wenn sich ein gutes Geschäft ergibt, bin ich sehr schnell. So, wenn wir jetzt im Februar schnell mal in Königs Wusterhausen, gab es ein Baugrundstück, was ich mir mit einem zweiten geschnappt habe, um nur ein Beispiel zu geben. Ja, auch da muss man eine Woche beurkunden. Und ich habe auch jetzt wieder einige Deals in der Pipeline, in Hessen, Nordrhein-Westfalen und so weiter. Und wenn ein Geschäft gut ist, mache ich es. Nee, ich muss ja nicht alles in Immobilien investieren. Ich meine, ich habe ja ein großes Exposure. Ich habe ja auch Gold und Bitcoins und ETFs und Beteiligungen. Ja, und durch Streuung schadet eh nichts.
Ja, was würdest du sagen, so über den Daumen gepeilt, wie viel machen da Immobilien aus bei dir?
Ja, schon viel. Weil die sind auch so stark im Wert gestiegen. Ja, also paradoxerweise habe ich natürlich jetzt einen sehr hohen Anteil in der Dimension der Immobilien, aber doch auch signifikant geworden ist in die Kryptowährungen, weil die auch so stark gestiegen sind.
Glaubst du denn, dass das mal, es wird immer dieses Frage, so Tokenisierung der Immobilienbranche und auch mit Bitcoin, dass das mal zusammengeht?
Daran arbeiten wir bereits. An solchen Modellen arbeiten wir bereits. Da kommt mehr davon im Sommer und im Herbst.
Ah, okay. Also da seid ihr quasi auch mit tätig. Dann über die eigene Firma oder über Beteiligungen?
Naja, das wäre mit einem zweiten, der auch Erfahrung mit solchen Plattformen hat.
Okay. Das heißt, werdet ihr dann selber was anbieten in der Richtung oder einfach
ja,
nur quasi?
Ja, sowas werden wir auch anbieten, ja.
Okay. Ja, da können wir mal gespannt sein. Ein weiterer Punkt, der dir ja immer sehr wichtig ist, habe ich gesehen, ist so ein bisschen auch die wirtschaftliche und die Finanzbildung. Dass du da bist ja sehr viel da unterwegs, auch mit Akademien, mit Vorträgen. Wie sieht es denn deiner Meinung nach mit der Immobilienbildung aus, der Leute?
Also die Leute haben keine wirtschaftliche Bildung und keine Immobilienbildung. Ich meine, natürlich gibt es jetzt ein paar Leute, die sich damit beschäftigen und das auch dafür nutzen, dass sie sich ein Vermögen aufbauen. Aber natürlich im Verhältnis zur Bevölkerung ist noch verschwindend gering. Genauso wenn ich die Leute nicht mit Steuern auskennen, mit Bilanzen lesen, mit Aktien und allen möglichen. Und Tatsache ist aber, dass derzeit hast du Verwahrentgelt von 0,5%, du hast eine reale Inflation von 2,5% und wenn es eine Vermögensteuer gibt, hast du auch 1% drauf. Und wenn du im Jahr 4% verlierst, dann hast du nach 10 Jahren mehr als die Hälfte deiner Kaufkraft verloren. Ist Status. Das heißt, du musst dich mit diesen beschäftigen. Und Immobilien sind nicht dadurch, dass du sie teilweise auf Schulden finanzieren kannst, wenn du von der Geldentwertung, wenn die Geldentwertung leidest, weil du Cash hast, profitierst du umgekehrt von der Geldentwertung, wenn du Schulden hast. Du darfst es nur nicht übertreiben mit 100 und 110% finanzieren, weil wenn mal was kurzfristig schief läuft, dann bist du pleite.
Also hast du da auch so ein bisschen so ein Sendungsbewusstsein, auch gerade so für Privatleute, wenn du da deine
Vorträge natürlich, hast? Natürlich, weil mein Ziel ist es, dass ich möglichst vielen Leuten lehre, wie Wirtschaft funktioniert, wie man wirtschaftlich aktiv ist und wie man Kohle verdient und finanziell frei wird oder reich wird. Das macht mir viel Freude. Und es macht mir noch mehr Freude, wenn ich auch sehe, dass Leute das annehmen und dazu Erfolg kommen. Und da habe ich vor allem auch viele junge Fans von mir. Also ich habe einen Fan, der ist 26, der hat schon 20 Wohnungen. Und einen anderen, der hat auch 25, hat sein eigenes Maklerunternehmen, hat 10 Wohnungen. Der hat mal 40 oder 50 gehabt, jetzt hat er 250 und so weiter. Also da gibt es schon viele, viele Erfolgsstories. Und das zeigt natürlich auch, dass diese Dinge tatsächlich funktionieren. Dass sich Leute ein digitales Geschäft aufbauen, dass Leute kein Eigenheim kaufen und das Geld versenken und vielleicht ein Gebrauchsauto anstatt einen neuen kaufen und dafür dann das Geld anderweitig investieren. Also es haben viele Leute das umgesetzt und viele sind damit auch sehr gut gefahren.
Das heißt, bei dir hört sich das manchmal so einfach an. Du hast mal gesagt, am besten beginnt man, wenn man Immobilien kauft, mit kleinen hässlichen Löchern in zentralen Lagen. Und wenn man jedes Jahr ein paar kleine hässliche Löcher anzahlt und keine Fehler macht, dann kann man es gar nicht vermeiden, Millionär zu werden.
Ja, ist auch so. Ich meine, ich gebe da vielleicht ein Beispiel. Ich meine, einer meiner Freunde, der ist auch Investmentbanker, der ist auch relativ jung, ist auch so 24, 25 und der kauft jetzt Wohnung im Speckgürtel von Frankfurt, ich glaube in Offenbach. Ja. Ich meine, die ist halt auch klein. So viel falsch kannst du nicht machen. Ja. Und wenn du jetzt irgendwann einen Fehler machst, die 10.000 Euro, okay, das kannst du überstehen. Aber wenn du halt große Deals am Anfang machst und keine Ahnung hast, ist halt die Gefahr sehr groß, dass du über den Tisch gezogen wirst oder eben auch wirklich totale Fehler machst. Ja.
Aber gehst du selber noch danach vor oder bist du mittlerweile da angekommen, wo du sagst, okay, ich mache auch die großen Deals?
Ich mache beides. Ich habe im Jänner in Hannover in der Salzstraße eine Anfängerwohnung gekauft, die ist ja so denn, 36 Quadratmeter für 108.000. In guter Hannover Südstadt ist eine gute Lage, ja. Also auch solche Dinge kaufe ich. Auf der anderen Seite kaufe ich natürlich auch so ein Baugrundstück, wo man was drauf baut. Also egal was, wenn es ein Geschäft ist, mache ich es, und wenn es in meine Strategie passt, und wenn es kein Geschäft ist, mache ich es nicht. Das ist ganz einfach.
Ja. Dann haben wir jetzt, dann ist die Zeit auch schon fast wieder um. Jetzt haben wir am Ende immer noch so ein bisschen so einen Tipp für die Hörer, die unser Gast gibt. Was würdest du denn sagen, wo geht denn der Immobilienmarkt hin? Wo muss man denn jetzt in Deutschland unbedingt dabei sein?
Also unbedingt dabei musst du vor allem wachsam sein, was jetzt die Politik macht. Weil das wird unlustig. Und es gibt sicherlich ein paar Dinge zu beachten. Das eine ist, dass das Thema energetische Sanierung ein wesentliches Thema sein wird. Das heißt, wenn du Häuser kaufst, Wohnungen, die einen sehr schlechten Energiekennwert haben, also rot oder rostbraun, zu zwingend einberechnen, dass du hier das auf dich Kosten zu kommen und das bei der Preisfindung berücksichtigen. Das auf jeden Fall. Ja. Mhm. Man kann auch energetische Sanierung, kann man übrigens ein Geschäft machen. Also wenn man es insbesondere bei Immobilien, die man im Privatbesitz hält, WR-Struktur, da hat man die Wertsteigerung und der Staat zahlt sehr viel davon und der Mieter kann auch einen Teil zahlen. Also da hat man auch einiges an Gestaltungsspielraum. Es ist nicht alles so schlimm, wie es sich anhört. Wenn eine Immobilie saniert ist, ist es auch mehr wert, als die unsaniert ist. Ja? Mhm. Das vielleicht mal Verständnis. Das kommt mit, egal welche Regierungsform wir haben. Ja? Ja. Das Zweite ist, dass man natürlich, wenn Mietendeckel und so weiter kommen, muss man sich die Mieterauswahl und die Gestaltung der Mietverträge sehr, sehr viel genauer anschauen. Ja? Und auch die steuerlichen Strukturen, da muss man sehr viel Know-how haben. Das kann man lernen. Ich lehre es auch. Das ist etwas, da muss man viel genauer hinschauen als früher. Mhm. Und das dritte Thema ist natürlich auch, dass gemeinnützige Strukturen, gemeinnützige Stiftungen, gemeinnützige Wohnbauträger und ähnliches meiner Einschätzung nach durchaus ein Tool der Immobilieninvestmentbranche sein können, wenn man sie richtig strukturiert. Weil ich sage, man muss den Gegner mit seinen eigenen Waffen schlagen.
Mhm. Das heißt, da streckst du auch deine Fühler aus in diese Richtung?
Er muss auch beobachten, wie die Gesetze kommen und die Vorschläge, und dann, wenn sie da sind, dann kann man sich sofort hinsetzen mit seinen Beratern und derartige Strukturen bauen, um davon zu profitieren.
Siehst du denn noch auch durch die Corona-Krise jetzt wirklich noch, ja, vielleicht mal Schnäppchen auch kommen, wo du sagst, ja, da kann auch was kommen, wo man wirklich zuschlagen muss?
Vielleicht im Tourismusbereich, aber so viel Geld am Markt bis jetzt in Deutschland nicht, aber selbst in anderen Märkten so richtig kollabiert ist nichts. Also auch in Mallorca, die Immobilien sind nicht billig. Ja. Also das ist einfach durch das viele billige Geld, dadurch, dass fast alle gerettet werden vom Staat, ist jetzt derzeit noch kein richtiger Preisverfall spürbar. Ja. Höchstens, weil das Einzige, was du machen kannst, wenn du geschickt bist, ist die Umnutzung von Retailflächen. Weil das ist ein langfristiger Trend, der hat nichts mit Corona zu tun. Genauso wie jetzt auch, was mit Corona schon zu tun hat, dass man sicherlich die Speckgürtel etwas, da kann man vielleicht etwas mehr kaufen.
Das heißt, siehst du das auch bei den Institutionellen, die du berätst, bei der Geldbeschaffung, dass die jetzt auch quasi auch auf Vorrat jetzt versuchen, Liquidität zu holen, um eben dann schnell auch am Markt dann präsent zu sein?
Das ist individuell verschieden.
Ja, wunderbar, klasse. Dann ist unsere halbe Stunde auch schon um. Ich bedanke mich für das spannende Gespräch. War sehr kurzweilig.
Gerne, hat Spaß gemacht.
Ich sage Dankeschön und ja, bis zum nächsten Mal dann.
So ist es. Alles Gute und danke. Viel Spaß mit Immobilien. Alles Gute.
Ja, ciao, ciao. Bis dann, ciao.
Interact Insights, der Business-Podcast zu Immobilien, Architektur und Technologie. Aus der Branche für die Branche.